Vorab lade ich euch mal ein, alle eure Terminkalender rauszuholen und wenn ihr sie nicht dabei habt, euch das hinter die Ohren zu schreiben. Am 23.10. planen wir hier in der Gemeinde einen Lobpreisabend oder einen Gottesdienst mit Schwerpunkt Lobpreis. Es soll ein richtiger Gottesdienst sein. Also seid dabei, schreibt euch das hinter die Ohren oder in euren Terminkalender, dass ihr alle fröhlich dann mit hier beten, preisen und alles Mögliche tun könnt. Genau. Uhrzeit wird noch bekannt gegeben. abends. 19:30 höre ich gerade, ungefähr. 19:33 Uhr. Genau. Ihr Lieben, dass unser Leben wie ein Buch ist, das andere lesen, darüber haben wir letzte Woche angefangen nachzudenken. Und ich habe mich in der Vorbereitung an meinen ehemaligen Chef erinnert. Ich habe ja eine Bankausbildung gemacht und der hat mich 3 Jahre lang begleitet und ist mir ein Satz hängen geblieben von ihm. Kein Mensch ist nutzlos, er kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen. Ich weiß sonst nichts mehr von ihm, aber kein Mensch ist nutzlos, er kann sogar noch als schlechtes Vorbild dienen. Also kein Leben kann irgendwie nicht sprechen. Jedes Leben spricht. Und das finde ich eine krasse Einsicht. Und wir haben letzte Woche angefangen, darüber nachzudenken, was ist die Geschichte deines Lebens? Also, dass du ganz viele Entscheidungen in deinem Leben getroffen hast und dass das Ergebnis davon ist, wo du jetzt quasi heute bist. Und dass es die Frage ist, welche Entscheidung wirst du in Zukunft treffen, um Gott zu dienen? Und wir haben das anhand von Josua uns angeschaut, der gesagt hat, ich aber in mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Eine ganz klare Ausrichtung von seinem Leben. Was soll also deine Lebensgeschichte sein? Eine Frage der Ausrichtung. Wenn du zum Beispiel ein Buch schreibst, machst du dir vorher Gedanken darüber, ob du ein Mathebuch schreiben willst oder ob du einen Krimi schreiben willst. Ja, also ist ja ganz klar. Und darum soll es heute ein bisschen gehen in dieser Predigt. Josua hat gesagt, mein Leben und das Leben meiner Familie, das soll eine Story sein, die Jesus ehrt, oder damals Jahwe, aber die neutestamentliche Übertragung ist die, wir wollen eine Entscheidung treffen, meine Geschichte soll eine Lebensgeschichte sein, die Jesus ehrt. Meine Geschichte soll eine Geschichte sein von Hingabe an Gott, eine Geschichte von Gehorsam gegenüber Gott und Liebe zu Gott, und ich will den Segen Gottes in meinem Leben erleben. Das ist so die Ausrichtung, das Ziel. Und heute möchte ich mit euch darüber nachdenken, wie man eben diese Geschichte schreiben kann. Ich habe das ja in der letzten Woche schon gesagt, dass wir als Christen bei dieser Frage gar nicht im Dunkeln herumtapsen müssen. Jesus hat ja gesagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da sollen meine Diener sein. Er hat dann gesagt, so ganz kurz bevor er gegangen ist, ihr sollt meine Zeugen sein. Es geht also darum, sich die Frage zu stellen, was hat Gott denn eigentlich in meinem Leben getan? Wenn ich anderen Menschen etwas von Jesus zeigen oder sagen will, dann muss ich mir doch erst einmal bewusst darüber werden, was habe ich eigentlich erlebt? Was hast du mit Jesus erlebt? Wer ist dieser Jesus für dich eigentlich? Viele Menschen sagen, er ist ein guter Lehrer gewesen. Ein wunderbarer Redner. Aber wer ist Christus für dich persönlich? Ist er auch nur ein toller Lehrer? Oder ist er jemand, der deine Lebensgeschichte berührt hat? Und darum soll es heute ein Stück weit gehen. Seine Geschichte in deiner Geschichte? Als ich mich von Christus entfernt habe, ich bin 6 Jahre lang ungefähr ohne Jesus unterwegs gewesen, da hat jeder gemerkt, bei dem zählt alles Mögliche im Leben, aber garantiert nicht Gott. Garantiert nicht Jesus. Und mit 21 Jahren ist Jesus mir neu begegnet. Und er hat mich gefragt, Jan, willst du mir wieder neu nachfolgen? Und ich musste es erstmal lernen, nicht mehr auf Christen zu schauen, sondern auf Christus zu schauen. Und wenn du ein Problem hast mit Christen, die dir so komisches Leben vorleben und du manchmal Schwierigkeiten damit hast, dann lade ich dich ein, schau auf Christus und nicht auf Christen. Und dann ist mein Leben wieder neu angefangen. Ich habe dieses Bild bewusst gewählt, weil ich diesen Moment meiner Bekehrung so erlebt habe, dass Christus ganz zart meinen Blick, meinen Kopf gehoben hat im Geist und mich hingewiesen hat auf ihn. Und er hat mich gefragt, Jan, ich habe doch alles für dich getan. Ich habe dich geliebt, je und je. Möchtest du mich wieder neu nachfolgen? So habe ich diesen Moment erfunden. Deswegen habe ich dieses Bild gewählt. Sein Sterben am Kreuz hat mir deutlich gemacht, dass Gott mich wirklich liebt. Seine Geschichte ist meine Geschichte geworden. Es ist mir bewusst geworden, dass meine Sünde wirklich real ist. Seine Auferstehung ist meine Hoffnung geworden auf die Ewigkeit. Sein Auftrag ist mein Auftrag geworden. Paulus spricht von dieser Identifikation, die ich auch Stück für Stück erlebt habe und von der ich dich einladen möchte, dass du das in deinem Leben auch an dich herankommen lässt. Ich bin mit Christus gestorben, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist absolute Identifikation mit Christus. Das hat Paulus zu seinem eigenen gemacht. Was alles schön und gut magst du sagen, aber was sagst du denn deinen Kollegen? Was sagst du denn deinen Nachbarn? Viele Christen reden im Alltag ja gar nicht über Jesus. So ging es mir jedenfalls auch ganz schön lange. Es ist nicht so einfach, im Alltag mit den Kollegen oder den Nachbarn über den Glauben zu sprechen. Ich meine, dass ich da eine gewisse Sprachlosigkeit und eine gewisse Kraftlosigkeit wahrgenommen habe. Und wir möchten das ja manchmal dann auch gerne delegieren, so an die Evangelisten oder an die Pastoren oder wen auch immer. Die sollen mal über den Glauben reden. Aber ich nicht. Im Alltag traue ich mich nicht. Habe ich noch nie erlebt. Habe ich auch noch nie kennt ihr das? Ich habe manches Mal diese Sprachlosigkeit in meinem Leben so empfunden. Bin ja auch nicht immer nur Pastor gewesen. Und ich möchte euch wirklich nochmal diesen Text aus dem Epheserbrief vor Augen führen, wo Paulus sagt, und er hat einige als Apostel eingesetzt und dann kommen es auch einige als Evangelisten, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Dienst. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Das heißt also, ein Evangelist ist nicht in erster Linie dafür da, um die frohe Botschaft zu sagen, sondern um die Heiligen zuzurüsten. Das heißt also, jeder einzelne Christ hat den Auftrag, die frohe Botschaft zu sagen. Und dazu sollen Evangelisten uns ermutigen. Und meine Frage ist, wann hast du das letzte Mal über Jesus gesprochen? Mit jemandem, der nicht an Gott glaubt. Wie viele Menschen hast du schon zu Christus geführt? Ich meine, immerhin ist es dein Auftrag, oder? Jesus hat das ganz klar gesagt. Macht zu Jüngern, geht hin, seid meine Zeugen. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Ich hatte mir erst überlegt, ob ich jetzt so eine Handhochaktion mache, aber ich dachte mir, das lassen wir lieber. Aber ich hatte echt gedacht, boah, wer hat wohl in dieser Gemeinde in der letzten Woche jemanden zu Jesus geführt? Und ihr wisst was, ich habe den Traum, dass wenn ich in ein, zwei Jahren so eine Frage mal stelle, dass dann die Hälfte der Hände hochgeht und sagt, ja, ich diese Woche und die anderen die Hälfte ich vor zwei Wochen. Das, weil wir uns bewusst werden darüber, was unser Auftrag ist und dass wir das nicht aus unserer eigenen Kraft tun. Dass wir diese Sprachlosigkeit überwinden, dass wir es nicht mehr einfach den Spezialisten überlassen. So nach dem Motto, wir stellen uns nochmal einen Evangelisten ein. Jesus will sein Leben durch dein Leben und durch mein Leben fortführen. Und der häufige Gedanke ist ja dann, Jesus hat gesagt, wir sollen Salz und Licht sein. Und ich komme dann oft so vor, ich habe versagt. Und ich lebe vielleicht lieber so ein Durchschnittschristentum, nicht so sehr aufzufallen. Aber ist doch ganz klar, vor unserem inneren Auge steht der Anspruch, dass wir Menschen mit Jesus in Kontakt bringen sollen. Wenige schaffen es, viele haben dann ein schlechtes Gewissen, ging mir oft so. Und dann kommt manchmal der Gedanke so auf, so ich lebe einfach so mein christliches Leben vor mich hin und dann sollen die anderen doch mich ansprechen oder fragen. Das ist nämlich diese Spannung, in der wir dann häufig leben. Das eine Extrem, ich muss gar nichts sagen. Mein Leben spricht so laut, wenn ich so durch die Familie und durch die Nachbarschaft und meine Kollegenschaft gehe, ich bin so christlich, die Leute müssen das alle sehen, dass ich Christ bin. Das ist das eine Extrem. Aber ich sagen brauche ich nichts. Und das andere Extrem ist, ich predige alle Menschen so zu, ich erlebe das ja immer wieder von einigen Leuten wohlgemeint, die predigen immer und überall, auch wenn sie nicht gefragt sind. Und dadurch verschrecken sie auch viele Menschen. Und ich glaube, dass beide Extreme falsch sind. Wenn du denkst, dass du nicht das Evangelium predigen musst, das nicht in Worte fassen musst, dann wäre meine Gegenfrage, die ich von Tony Campolo geklaut habe, ist dein Leben so perfekt, dass du glaubst, dass jeder automatisch Jesus kennenlernen muss, weil du so perfekt lebst? Ich muss sagen, nee, mein Leben ist nicht so perfekt. Ich kriege das nicht immer hin. Und ich glaube, deswegen muss ich es meinen Mitmenschen sagen. Und ich muss auch offen sein mit meinen Schwächen. Ich muss auch offen sein mit meinem zu kurz kommen. Und das andere Extrem immer und überall zu predigen, auch wenn man nicht gefragt wird, das ist häufig, steckt da so die Angst dahinter, ich muss ja immer irgendwo was von Jesus sagen. Ich habe einige Extrembeispiele vor meinem inneren Auge gehabt, wo ich dachte, Mann, manchmal ist es auch gut, wenn man erstmal den Mund hält und mal zuhört und auf die Inspiration des Heiligen Geistes wartet und darauf vertraut, dass ich zur richtigen Zeit das richtige Wort bekomme und dass es wichtig ist, erst einmal mit diesen Menschen einen Kaffee trinken zu gehen und ihn zu fragen, wie es seiner Frau geht. Der Heilige Geist will deine Geschichte mit Jesus gebrauchen, um Jesus im Leben vieler anderer Menschen bekannt zu machen. Der Heilige Geist will deine Lebensstory schreiben, damit viele andere auch Jesus in dir erkennen können. Damit diese Menschen mit Jesus in Kontakt kommen, damit die Armen die frohe Botschaft hören. Damit diejenigen, die in lebensfeindlichen Bindungen leben, frei werden. Damit die Kranken gesund werden, damit die Zerschlagenen Freiheit erfahren. Aber ich erlebe so oft, manchmal auch unter uns, so wenig Feuer, so wenig Ergebnisse. Das ist doch eine große Not, wenn unser Christsein so fade wird. Wenn da keine Freude mehr ist und auch keine Ergebnisse wie in der alten Kirche. Wo die Leute keinen Heilungsgottesdienst brauchten. Wo sie keinen Spezialisten brauchen, sondern sie haben das einfach getan im Alltag. Sie haben im Alltag für die Kranken gebetet und das ist passiert. Sie haben im Alltag die frohe Botschaft in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigt. Und Menschen sind zum Glauben gekommen. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass wir an der Stelle wirklich auf das Rufen und das Fragen des Heiligen Geistes, und ich hatte es wirklich so als eine Frage auf dem Herzen vom Geist Gottes, darf ich dein Leben erfüllen? Dass der Heilige Geist uns das ganz persönlich fragt, darf ich dein Leben füllen? Darf ich dich wirklich gebrauchen, um Jesus in deiner Umgebung groß zu machen? Darf ich deine Lebensgeschichte mit Jesus verbinden und dann weiterschreiben? Jesus hat gesagt, dass er uns diesen Weggefährten, diesen Begleiter, diesen Tröster, diesen Beistand schicken wird, damit wir eben nicht im Alltag so auf Goodwill unser Christsein leben müssen. Sondern auch der Dienst der Verkündigung im Alltag darf in der Kraft des Heiligen Geistes passieren. Und er macht aus deiner Geschichte eine Geschichte Gottes. Und das ist nicht immer zwangsläufig eine Erfolgsstory. Wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, dann ist da ein Stephanus zum Beispiel, erfüllt vom Heiligen Geist. Und seine erste Predigt haut so rein, dass sie ihn danach gleich steinigen. Ich sage nicht, dass es eine Erfolgsstory wird vor den Augen der Menschen. Aber es wird eine Erfolgsstory im Sinne des Reiches Gottes sein. Und das brauchst du nicht delegieren. Jesus hat was vor mit deinem Leben durch den Heiligen Geist. Und es muss nicht, keine Erfolgsstory sein, dass andere Leute da mal Bücher drüber schreiben. Und das finde ich so krass an der Geschichte von Stephanus, wo es dann heißt, am Ende, da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und sprach, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Stephanus wird gerade gesteinigt. Ja? Haben wir das vor Augen? Du kniest irgendwo, kriegst Steine an den Kopf geworfen, du weißt, in ein paar Minuten bin ich tot. Und er fängt an, in den Himmel zu schauen. Und was sieht er? Er sieht Christus. Und Christus ist nicht sitzend zur Rechten Gottes. Das ist das, was er vorgesagt hat. Ich werde mich zu Rechten des Vaters setzen, sondern Christus ist aufgestanden. Jetzt wird Stephanus kommen. Das ist so das, was von meinem Inneren... Für Christus hat das Bedeutung. Die Menschen haben gesagt, warum hat er überhaupt seinen Mund aufgemacht vielleicht drumherum? Hätte er doch einfach seine Klappe gehalten, dann würde er noch weiterleben. Aber das ist eine Erfolgsstory für das Reich Gottes. Christus ist aufgestanden. Das finde ich ein krasses Bild. Ich weiß, es ist mir vor kurzem aufgefallen. Christus sitzt nicht mehr zu Rechten Gottes, sondern Stephanus stirbt und Christus steht auf. Der König der Könige steht auf und empfängt seinen Märtyrer, den ersten Märtyrer der Kirche. Wenn wir die Brille des Heiligen Geistes aufsetzen, dann sehen wir, was für eine Erfolgsstory das ist. Und ich freue mich schon, ihn kennenzulernen im Himmel. Und ich möchte heute mit euch auf eine Situation schauen in der Bibel, in der das auch deutlich wird. Wie unser Leben mit Jesus in Kontakt kommt und wie daraus eine Geschichte wird des Reiches Gottes. Sie wird beschrieben in Johannes Kapitel 4. Jesus war mit seinen Jüngern auf einer Reise vom Süden in Israel wieder in den Norden, also von Judäa nach Galiläa. Und er ist dann durch Samarien gegangen. In Johannes 4, Vers 4 heißt es, er musste aber durch Samarien reisen. Wir überlesen das schnell und denken so, ja gut, gab nur einen Weg. Falsch. Jesus hätte viel leichter einen anderen Weg gehen können. Es gab einen Weg durch die Jordanebene, was etwas weiter östlich gewesen wäre, aber er musste, heißt es dort, geführt vom Heiligen Geist durch Samarien, weil er dort einen Auftrag hatte. Jesus hat an anderer Stelle gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus vom Geist Gottes den Auftrag bekommen hat. Nein, geh nicht durch die Jordanebene, ist viel cooler, aber du gehst durch Samarien. Dort sind die Leute, die ihr Juden eigentlich gar nicht mögt. So ist es nämlich damals gewesen. Samarien, das war ein Mischvolk. Die hatten die Juden haben sie als unrein bezeichnet. Das waren so der Abschaum. Da waren die Assyrer 722 vor Christus eingefallen, hatten sich vermischt. Die haben den Jahwe-Kult mit den anderen Göttern vermischt. Und das waren so, wo die Juden gerade so, oh nee, Samariter, das ist so, als wenn, ja, die meisten Deutschen über die Bayern oder Ostfriesen schimpfen. Ja, ich bin selber Ostfries- und Bayern-Fan, also ich weiß, was es ist zu leiden. Ständig verspottet zu werden und so. Naja. Aber das war so Religionsvermischung dort, das war unfassbar, wo man eigentlich nicht lang gegangen ist. Aber Jesus geht da diesen Weg, weil er einen Auftrag hat. Und das Interessante ist, dass Johannes-Evangelium sehr präzise sagt, dann in der Nähe der Stadt Sychar, dort ist Jesus dann an einem Brunnen angelangt und seine Jünger gehen in die Stadt und es ist die sechste Stunde. Und dann stellt sich die Frage, warum ist das wichtig? Es ist deshalb wichtig, weil es mitten am Tag war. In der brüllenden Hitze. Und dann kommt eine Frau zum Brunnen. Das ist schon mal ungewöhnlich. Weil eine Frau würde niemals in der Mittagssonne schwere Krüge oder Eimer da irgendwie zum Brunnen schleifen. Was macht diese Frau hier? Warum ist die hier? Wir werden das gleich erfahren, warum das so ungewöhnlich ist. Und Jesus tritt in das Leben dieser Frau hinein, kommt in Kontakt zu ihr und fragt sie oder bittet sie, gib mir zu trinken. Und die Reaktion dieser Frau ist, was? Wie kannst du ein Jude, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Sie hat mit Verachtung gerechnet. Sie hat mit Ablehnung gerechnet. Warum? Weil sie sich geschämt hat. Die ist nicht ohne Grund um 12 Uhr dorthin gegangen, weil sie war in der Stadt, war sie so der Abschaum. Wir werden das gleich noch genauer anschauen. Das war eine Frau, die musste alleine zum Brunnen gehen. Normalerweise gehen die Frauen zusammen, quatschen, reden, haben dort eine gute Zeit unterwegs und holen Wasser. Aber diese Frau ist alleine, weil sie sich geschämt hat. Sie war innerlich zerbrochen. Dann war es noch das Zweite, dass sie die falsche Rasse hatte. Sie wusste, dass die Juden verächtlich über sie denken. Oder hat das erwartet. Und das Dritte ist, sie ist eine Frau. Ein jüdischer Mann spricht nicht mit einer Frau und schon gar nicht mit einer Samaritanerin. Jesus tritt in ihr Leben. Und dann fängt er an mit ihr ein Gespräch und dann möchte sie losgehen. Und Jesus sagt dann, Vers 16, Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Und die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Das heißt also, hier kommt ein prophetisches Wort in das Leben dieser Frau. Das ist der Türöffner für diese Frau erstmal. Und die Frau steht wie angewurzelt da und denkt, die Scham wird noch größer. Ihre ganzen Sünden sind ihr vor Augen. So stelle ich mir das vor. Und trotzdem dieses innerliche, der redet mit mir. Wie kann das sein, dass der mit mir redet? Ich könnte mir das vorstellen, wie confused die Frau war. Sie war doch diejenige gewesen, die mit den ganzen Männern im Bett gewesen, das wusste jeder. Und dann fängt sie an zu erzählen, dass wieder dass die Gebetssituation war. Und Jesus erklärt ihr dann kurz, dass Anbetung Gottes bald nicht mehr an einem bestimmten Ort sein würde, sondern in einer ganz bestimmten Beziehung passieren würde. Die Samariter sind nicht nach Jerusalem zur Anbetung Gottes gegangen, sondern sie haben Gott auf dem Gerizim, einem Berg, angebetet. Wie gesagt, mit Vermischung und so weiter. Und die Juden sind nach Jerusalem gegangen. Und Jesus sagt dann, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das wird durch eine bestimmte Beziehungsqualität passieren. Und da möchte ich jetzt mit euch einsteigen. Vers 27. Die Frau sagt, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der, den man Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagt Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Jesus gibt sich ihr zu erkennen. Hier steht der lebendige Gott vor dieser Frau. Und auf einmal erkennt sie, wow, er hat es die ganze Zeit gewusst. Er ist der Christus. Und dann geht die Frau los. Vers 28, die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles in mein Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Merkt ihr, wie der Hoffnung hochkommt in dieser Frau? Könnte das der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Die Frau, die mit Jesus in Kontakt gekommen ist, ruft auf einmal aus, kommt und seht. Ich habe da etwas erlebt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Kommt und seht. Schaut euch das an. Und die Folge davon ist eine Erweckung in dieser Stadt und diesem Dorf. In Vers 39 heißt es, viele Samariter aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil Jesus so viele Wunder getan hat, weil er dort so toll gepredigt hat. Nee. Weil die Frau ihnen erzählt hatte, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Das Zeugnis dieser Frau hat das ganze Dorf oder hat eine Erweckung in diesem Dorf hervorgebracht. Jesus tritt in die Geschichte einer Frau, die sich absolut geschämt hat, die wusste, ich habe keine Sonne mehr, ich habe keine Hoffnung mehr, ich habe nichts mehr zu erwarten. Ich kann vielleicht noch den 6., 7., 8. Mann ins Bett kriegen, aber ich habe in diesem Dorf nichts mehr zu erwarten und nach Juda brauche ich auch nicht gehen. Ich bin der Abschaum. Und der lebendige Gott tritt in ihr Leben. Und die Frau wird eine Evangelistin und es entsteht eine Erweckung in dieser Stadt. Und wenn deine Geschichte mit der Geschichte von Jesus in Berührung kommt, dann können Leben verändert werden. Und das ist meine Frage. Was kannst du sagen, kommt und seht? Wir haben letzte Woche über Josua nachgedacht. Er hat die Kraft Gottes und die Führung Gottes erlebt. Das war der Grund für seine Entscheidung gewesen. Hier die Frau am Jakobsbrunnen. Die prophetische Rede Gottes hat sie erreicht. Gott hat mich gesehen. Ich, die Sünderin, habe 5 Männer gehabt. Gott wendet sich mir zu. Gott will nicht nur die Frommen, ganz Tollen und Heiligen, sondern er kommt zu mir. Ich bin wirklich der Abschaum vom Abschaum. Und Gott wendet sich mir zu. Die Frau hat was zu erzählen. Und ich glaube, dass wir auch darauf vertrauen dürfen, dass Gott uns auch das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, von dem Jesus ja erfüllt war, auch schenkt in so ganz natürlichen Begegnungen. Dass wir auch darum bitten und dass wir auch darum ringen, dass auch das, diese Dimension in unserem alten, natürlichen Leben normal wird. Dass Gott uns vielleicht einen Impuls gibt, für jemanden, wenn wir mit jemandem in Kontakt sind. Leo Bigger hat das gesagt, als wir auf einer Konferenz in Wuppertal waren, diese kleinen Gedankenblitze, die oft vom Heiligen Geist kommen, denen nachzugehen, ruf den und den an. Sag, Lego Bigger ist ein Pastor aus der Schweiz, der eine große Kirche dort leitet, und das hat mich echt auch herausgefordert, das auch neu für mich in Angriff zu nehmen. Dann, wenn ich den Eindruck habe, dass Gott mir etwas sagt, das zu tun, einfach zu tun. Und oft ist es ein Türöffner für ein wunderbares Gespräch über den Glauben. Oder darauf zu vertrauen, dass Gott auch Gaben schenkt, wie Heilung oder Befreiung und solche Dinge. Die sind in der Apostelgeschichte ganz normal. Jesus hat ja gesagt, wir sollen seine Zeugen sein. Und Zeugen bedeutet, wir müssen nicht sein Anwalt sein. Wir müssen nur das bezeugen, was wir mit Gott erlebt haben. Deine Geschichte ist anders als meine Geschichte. Aber deine Geschichte ist für deinen Kreis vielleicht der Türöffner im Gegensatz zu meiner Geschichte. Im 1. Petrus heißt es, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann. Das bedeutet, schau dich mal in deinem Inneren um, wer ist jedermann um dich herum? Deine Kollegen, deine Familie und so weiter. Sei bereit, darüber etwas sagen zu können, was die Hoffnung ausmacht, die in dir ist. Wie kannst du sprachfähig werden über die Hoffnung, die in dir lebt? Und das kannst du vielleicht anders sagen, als ich das sagen kann. Du kannst das mit deiner Geschichte in Berührung bringen. Und das redet lauter, als wenn du einen theologischen Vortrag hörst. Sondern das ist deine Erfahrung. In Römer 10 sagt Paulus, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Gute Frage, ne? Wenn du dir mal vorstellst, jedermann in deiner Umgebung, wie soll er denn an Gott glauben, wenn er nichts vom Evangelium gehört hat? Paulus fordert uns, glaube ich, hier heraus, uns da in die Verantwortung zu nehmen, Zeugen zu sein in unserer Umgebung. Diese Frau am Jakobsbrunnen wird eine Türöffnerin für Jesus. Und das muss nicht irgendetwas Aufgesetztes sein. Liebe sucht sich und findet einen Weg zu Menschen. Liebe sucht und findet Wege zu Menschen. Das macht Liebe aus. Du musst nicht irgendetwas Aufgesetztes tun und versuchen, sondern deine Geschichte nehmen. Und füllen lassen mit dem Heiligen Geist, mit der Liebe des Vaters. Und dann leb einfach. Leb in Verbindung mit dem Heiligen Geist, der dich mit Christus und dem Vater verbindet. Und dann leb einfach. Paulus hatte eben diese krasse Begegnung mit Jesus auch gehabt. Jesus war in seine Geschichte eingebrochen auf dem Weg nach Damaskus. Eigentlich war er einer, der Christen verfolgt hat, Christen umgebracht hat. Und er hat eine krasse Begegnung mit der Geschichte von Jesus. Und sein Leben wird verändert. Und Paulus wird getrieben von dieser Liebe. Wird getrieben von diesem Drang, andere Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Er sagt in 1. Korinther 9, dies bedeutet, dass ich an niemanden gebunden bin, dennoch habe ich mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Stell dir mal vor, du bist der Diener der Menschen um dich herum, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Wenn ich bei den Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ich versuche, bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit ich auch Anteil an ihrem Segen habe. Paulus ist getrieben von dieser Liebe. Er sucht nach Wegen zu den Herzen von Menschen, die Gott ihm in den Weg stellt. Und es kommt darauf an, dass wir ein Leben leben, das auch andere Menschen entsprechend noch ansprechen kann. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass unser Leben kongruent ist. Das heißt, dass es übereinstimmend ist, unser inneres und unser äußeres Leben. Dein Glaube und dein Leben muss deckungsgleich sein. Du brauchst Gott und anderen Menschen nichts vorzumachen. Gott kennt dich sowieso und ist auch nicht enttäuscht über deine Sünde, die du vielleicht mal begangen hast. Hat er sowieso schon gewusst. Sehr entspannend, finde ich. Nicht, dass du dabei bleibst, aber du brauchst Gott auch keine Sachen vormachen. Und die Menschen um dich herum, vor denen brauchst du auch keine Fassaden aufrechterhalten. Bill Heibitz hat gesagt, mangelnde Einstellung zwischen Glauben und Leben unter jenen, die sich als Christen bezeichnen, kann zu einer nahezu unüberwindlichen Barriere für Menschen werden, die sich für den Glauben interessieren. Also wenn du versuchst, nach außen etwas zu leben, was mit deinem Inneren nicht übereinstimmt, kann das eine große Barriere für den Glauben werden. Also sei lieber gleich ehrlich, du musst als Christ nicht alles wissen. Du kannst auch Fehler eingestehen und sagen, ja, ich habe versagt. Und du kannst es lernen, dass du deine Gefühle ernst nimmst und auch Ja zu deiner Person sagen darfst. Das ist das Wunderbare am Glauben. Und das ist etwas, was ein Weg sein kann, dass andere Menschen dich als echt und ehrlich und authentisch und glaubwürdig erleben in deinem Umfeld. Und ich möchte dich ermutigen zum Schluss, dass du dich neu auf den Heiligen Geist als deinen Begleiter und Ratgeber ausrichtest. Du hast das Wort Gottes mit einem klaren Auftrag und die Gemeinde, die dich dabei unterstützen will. Ich ermutige dich und ich fordere dich heraus, wie die Frau am Jakobsbrunnen, in deine Umgebung zu gehen, mit der Botschaft, komm und seht, was Jesus in meinem Leben getan hat. Was ist deine Geschichte, die du weiter sagen kannst? Josua hat gesagt, ich will dem Herrn dienen. Für neutestamentliche Christen kann das nur in der Kraft des Heiligen Geistes passieren. Gott will nämlich nicht unsere menschlichen Anstrengungen segnen, sondern hat Wege vorbereitet für jeden von uns, dass wir einfach darin gehen dürfen und dass das Reich Gottes sich einfach ausbreiten wird. Das Ergebnis können wir ihm ganz getrost überlassen. Dazu möchte ich euch einladen und zum Schluss möchte ich euch bitten, aufzustehen. Ich habe eine Vorbereitung, den Eindruck gehabt, dass es vielleicht Menschen gibt, die hier sind, die sich mit dieser Frau am Jakobsbrunnen identifizieren und gerne auch diese Begegnung mit Jesus haben möchten. Und dazu möchte ich jetzt einladen, wenn jemand da ist, der sagt, ich wünsche mir, dass Jesus mir auch meine Schuld, meine Sünden abnimmt und ich möchte ein neues Leben mit ihm beginnen, dass wir das jetzt in einem kleinen, kurzen Gebet zusammen machen können. Ich bitte einfach, dass jeder die Augen schließt und möchte fragen, ob jemand da ist, der sagt, ja, ich habe mich geschämt oder ich schäme mich für das, was alles gewesen ist in der Vergangenheit und ich wünsche mir ein neues Leben und ich wünsche mir, dass Gott mir begegnet. Dann darfst du das ganz kurz durch ein Handzeichen tun, du hebst ganz kurz deine Hand und dann werden wir ein Gebet zusammen sprechen. Wenn jemand da ist, der sagt, das möchte ich heute das erste Mal tun, lade ich dich ein, das jetzt durch ein kurzes Handzeichen deutlich zu machen. Okay, Dankeschön. Okay, dann lass uns zusammen folgendes Gebet beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen.